Ferrari drückt am Ende nochmal mächtig auf die Tube und schnappt sich die Bestzeit. Am letzten Testtag von Bahrain, ja, die Testtage sind vorbei. 5 Tage in Barcelona, jetzt 6 in Bahrain und in 2 Wochen dann der Saisonstart in Melbourne. Wir melden uns hier nochmal zum Testabschluss mit unseren Insidern Bianca Galloff und Ralf Bach. Hallo.
Hallo.
Ja, ihr könnt natürlich an dieser Stelle gerne ein Abo dalassen, falls ihr jetzt hier auch die ganze Saison bei uns nicht verpassen wollt. Ja, ich hatte eben schon gesagt, Ferrari nochmal auf die Tube gedrückt, Leclerc einen Soft nach dem anderen rausgeholt, C3, C4, alles, was noch so Ferrari so im Lager hatte. Am Ende eine 31,9 gefahren, ja, fast eine Sekunde schneller als die zweite Wochenbestzeit, war eben auch der C4, Norris zum Beispiel dahinter mit dem C3. In der Ferrari-Box haben sie schon so ein bisschen gegrinst, aber auch nicht so richtig euphorisch. Wie stark ist denn Ferrari jetzt eigentlich? Fangen wir mit Bianca, Ladies first.
Naja, also bei den Testfahrten waren sie in jedem Fall stark. Auch eine kleine Überraschung. Sind ja auch mit innovativen Teilen aufgekreuzt, haben gute Stimmung verbreitet. Aber am Ende, Testweltmeister sein zählt gar nichts, muss das in Melbourne auf die Strecke bringen. Und ob sie das da hinkriegen, das bleibt abzuwarten. Was sie aber wahrscheinlich besser hinkriegen, in jedem Fall als alle anderen, sind die Starts.
Absolut, das haben wir auch am Ende wieder gesehen, wobei da Mercedes schon, also die Mercedes motorisierten Autos, auch Russell, McLaren, Norris, sah schon besser aus als gestern in jedem Fall. Ralf, nehmen wir das direkt mal auf, wieder dieses Startthema, und du kannst auch noch deine Meinung zu Ferrari natürlich gern da lassen. Ja, deine Meinung zu diesen beiden Themen.
Also Ferrari wirkt bärenstark, also meiner Meinung nach viel stärker als die Jahre davor, Testweltmeister hin oder her. Leclerc ist für mich einer der Podiumskandidaten, sag ich mal vorsichtig, für die ersten 3-4 Rennen. Nicht Hamilton, Leclerc. Der kann auch gewinnen. Jetzt werden wir sehen, was jetzt die Testfahrten wirklich bei diesem neuen Reglement bedeutet haben, weil da ist nicht mehr so viel zu lesen gewesen wie davor. Es gibt zu viele Parameter, die wir nicht kennen. Aber Ferrari macht auf jeden Fall einen selbstbewussten guten Eindruck. Das brauchen die Italiener auch, weil die können nicht nach Melbourne fahren und die weiße Flagge schon wieder hissen. Also die brauchen das Selbstbewusstsein, das haben sie sich genommen, und ich bin auch Biancas Meinung, wen sie auch immer aus ihrer Gruft in Maranello da rausgegraben haben, aber die Innovation, die sie gebracht haben, und zwar die legalen diesmal, also die haben mich schon beeindruckt, und genau deshalb wollen wir Ferrari haben.
Ja, Ferrari, auch super zuverlässig, hatten wir auch schon das Thema. Ich weiß nicht, ob sie den mittlerweile mal gewechselt haben, den Motor, aber bis der Hamilton liegen geblieben ist, und das war ja auch nur, weil er keinen Sprit mehr hatte, waren sie auf jeden Fall noch die ganze Zeit mit dem gleichen Motor auch von Barcelona unterwegs. Und Haas ist ja heute auch 170 Runden gefahren. Behrmann, ja, so 1,5 Sekunden dahinter, hat er auch den C4 drauf. Ist jetzt aber auch keine allzu schlechte Runde gewesen, und ich erinnere mich da so ein bisschen an die Vettel-Jahre mit Haas. Wenn Haas auch halbwegs gut bei der Musik dabei war, dann war Ferrari meistens richtig stark. Ist das vielleicht auch so ein Indiz, dass Ferrari da richtig gut mit angreifen kann, Bianca?
Ja, ich würde sagen, das ist ein Indiz. Indiz für mich ist aber auch immer, wenn du aus dem Fahrerlager in Bahrain hörst von anderen Teams, ui, Ferrari ist aber wirklich stark. Weil die wissen ja noch mal ein bisschen mehr als wir. Die können auch so ein bisschen schätzen, wie viel Benzin ist gerade drin, welche Programme fährt wer. Und wenn dann trotzdem von der Konkurrenz kommt, dass die Ferrari auf dem Zettel haben und das ja, dass Ferrari für sie zu den Favoriten gehört, dann ist da durchaus was dran. Das hatte man in den vergangenen Jahren, auch wenn Ferrari Testweltmeister war, nicht so gehört. Dieses Mal hört man das. Insofern nehme ich das schon durchaus ernst. Und so wie Ralf gesagt hat, Leclerc, das dürfte einer sein, der zu den Siegkandidaten, vielleicht sogar zu den WM-Kandidaten gehört. Ob Lewis Hamilton das auch umsetzen kann, schwierig. Er war jetzt bei den Testfahrten eigentlich auch immer so ein bisschen hinter Leclerc zurück. Und gestern auch gerade bei Sky konnte man sehr schön auch nochmal so eine Analyse von Timo Glock und Ralf Schumacher hören. Ähnlich, was unser Ralf auch schon gesagt hatte. Lewis scheint sich wieder ein bisschen schwer zu tun mit dem Fahrstil, mit dem späten Bremsen, sich vielleicht nicht ganz so einzulassen auf die neuen Autos wie Leclerc. Am Ende, wenn er ein sehr gutes Auto hat, muss das nicht heißen, dass er nicht auch gewinnt, aber am Ende ist der Teamkollege dein erster Gegner, und da wird Leclerc ein sehr schwerer Gegner dieses Jahr.
Ralf, um das nochmal aufzugreifen, wo sind denn die Probleme jetzt beim Hamilton? Ist er jetzt dann wieder eine andere Generation? Er kann jetzt nicht sagen, es liegt schon wieder irgendwie am Ground-Effekt. Wir haben den ja noch so marginal, sag ich mal, mit den Autos. Also wird er so mal über den Unterboden auch noch weiterhin Abtrieb generiert. Ist es irgendwie, dass er seinen Fahrstil nicht richtig anpassen kann, was ja Max Surer auch bei uns gesagt hatte? Oder ist es auch vielleicht schon wieder ein bisschen dieses Altersthema? Wie siehst du das?
Nee, all das Thema ganz bestimmt ist. Da gibt es andere Beispiele der Gegenwart, wo ich sagen kann, das hat, also Intelligenz und Können hat mit Alter ja mal gar nichts zu tun. Nee, ich glaube, es ist so eine gewisse Sturheit, sich nicht anpassen zu wollen, was man so immer hört. Er hat immer noch diesen Superstar-Status und will nicht akzeptieren, dass man auch in seiner Rolle jetzt versucht, sich auf neue Begebenheiten einzulassen, sich weiterzuentwickeln, was man so hört hinter den Kulissen. Er will von Ferrari, dass die irgendwas bauen, Motor, Auto, das zu ihm passt und nicht umgekehrt. Leclerc sieht das ein bisschen lockerer und grinst sich so eine Sekunde vor ihn. Ich glaube, das ist eher das Problem. Das ist so ein Sturheitsfaktor. Der hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. So sieht es im Moment aus. Und es ist unheimlich schwierig, das jetzt umzudrehen, weil es gibt ja auch sowas wie, ich sag mal, ein Team Spirit. Die sehen ja auch, wer jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt, auf wem man bauen muss. Und ich glaube, Leclerc hat es jetzt schon geschafft, bei den Testfahrern das ganze Team hinter sich zu bringen. Das wird keiner zugeben, aber das sagt meine Erfahrung, so sieht's gerade aus.
Was ja auch ganz interessant ist, Hamilton hat ja jetzt auch selbst gesagt, in dem Auto ist auch seine DNA mit drin. Es ist ja jetzt auch so, dass er seit letztem Jahr auch das Auto für 26 mitentwickeln konnte. Also er war ja auch einer, der gesagt hat, Jungs, lasst uns 25 einstellen und voll auf 26 gehen. Damit hat er sich ja eigentlich jetzt nur selbst noch mehr unter Druck gesetzt, oder Bianca?
Ja, na, in gewisser Weise setzt er sich natürlich unter Druck, aber wenn er jetzt von Anfang an schon wieder sagt, das Auto liegt ihm nicht, bringt er ja auch so ein bisschen das Team gegen sich auf, wenn das Auto ja funktioniert, und das zeigt Leclerc ja. Ich sehe bei Hamilton auch noch ein anderes Problem. Es heißt ja immer, dass er sehr ungerne im Simulator das Auto austestet sozusagen, aber gerade bei dieser neuen Generation mit neuen Antriebseinheiten, Energiemanagement und Co., ich glaube, da muss man sich im Simulator sehr wohl auf diese Autos einschießen. Und wenn Leclerc das häufiger und intensiver macht als Hamilton, dann hat Hamilton auch da ja noch wieder einen Nachteil. Und was man ja auch immer hört, ist, er sucht dieses Fahrgefühl von den frühen Hybridmodellen, also sprich 2014, 15, 16, 17. Und das findet er halt nicht mehr. Und ich glaube, das findet er auch dieses Jahr nicht im Ferrari. Und nochmal, wenn der Ferrari läuft, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er aufs Podium fährt, dass er gute Ergebnisse einfährt. Aber dann wird es aller Voraussicht nach oder meiner Einschätzung nach für ihn trotzdem enttäuschend sein, weil sein Teamkollege im selben Auto trotzdem besser ist. Und das wird ihn dann mental auch wieder zurückwerfen. Und insofern, ja, der Druck ist für ihn ja noch größer, wenn der Ferrari plötzlich gut ist. Weil wenn er dann nicht gewinnt, sondern der andere, ist es für ihn ja trotzdem eine persönliche Niederlage.
Ja, dann sind wir da bei dieser Negativspirale, die wir auch ein bisschen von den Verstappen-Teamkollegen immer wieder kennen. Bianca, ich muss dich auch noch drauf ansprechen, habe ich Ralf gestern auch schon. Du bist jetzt praktisch vom Prototypenreifen auf den C3 gewechselt vom Outfit. Du warst nämlich heute ja bei Sky zu hören. Ja, Ralf guckt schon verdutzt. Nee, du hattest ja vorhin ja so ein dunkles Outfit an, deswegen der kleine Vergleich da. Ja, warst du mit Oliver Zwart jetzt im Gespräch? Hat es dir getaugt?
Ja, also grundsätzlich finde ich das schon ganz gut, dass Sky bei den Testfahrten Experten wie eben uns, Ralf war ja vorgestern auch schon da, auch die Möglichkeit gibt, sich mal ein bisschen zu präsentieren, und gleichzeitig profitieren sie dann ja auch so ein bisschen von unserer Experteneinschätzung. Also ich finde das gut, dass sie das machen. Und durch Videos hier bei uns habe ich natürlich auch ein bisschen Training dann schon, dann ist das auch nicht mehr so schlimm wie früher.
Ja, aber gut, du warst ja auch schon häufiger beim Fernsehen zu sehen. Ich weiß noch, Rosberg bei N24 hatten sie sich da länger im Interview nach seinem WM-Titel und Co. Ich glaube, Sport 1 warst du auch mal da, ne, als sie diese Sendung hatten, oder war immer noch Ralf da als Experte?
Nee. Bianca auch.
Bianca war auch da aber regelmäßig, ne?
Die Autogrammkarten wurden halt noch nicht gedruckt. Das war das Einzige.
Ah, okay.
Ja, nein, bei Sport 1, als es da die Sendung Sonntagabend immer gab, da waren Ralf und ich ja regelmäßig dann auch entweder zugeschaltet. Oder im Studio, also das war schon auch, war eine gute Sendung. Gibt es jetzt leider nicht mehr, dafür gibt es jetzt unseren Kanal hier.
Absolut. Und das macht ja auch viel Spaß. Haben auch immer viel Feedback in den Kommentaren, dass es den meisten Leuten doch taugt. Apropos Hamilton, da gibt es immer wieder so Stimmen in den Kommentaren, dass wir doch sehr anti-Hamilton sind. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ihr bringt ja auch die Argumente und Hamilton bringt die Gegenargumente auf der Strecke. Also die Argumente, dass man ihn halt kritisieren muss. Deswegen kann ich da auch das nicht ganz nachvollziehen.
Das ist jetzt auch nicht so, dass wir Hamilton nicht mögen. Ralf und ich, wir kennen Hamilton ja nun wirklich schon sehr, sehr lange, auch noch aus Mercedes-Zeiten, waren ja auch, als er angefangen hat, 2007, dann 2008, auch nah dran an McLaren, Mercedes damals eben noch. haben viele Geschichten mit ihm gemacht. Er ist im direkten Austausch, persönlichen Gespräch auch grundsätzlich, wenn er nicht gerade schlecht geschlafen hat in der Nacht davor, das passiert da auch mal, ist aber auch sehr zuvorkommend, sehr nett. Ja, auch jetzt, als er zu Ferrari gewechselt ist und uns dann letztes Jahr auch mal wieder im Fahrerlager gesehen hat, auch kommt er immer, gibt einem die Hand, grüßt einen, ist höflich. Also es gibt da jetzt auch keinen Grund, ihn nicht zu mögen. Aber am Ende sind wir hier ja auch als Experten. Wir beobachten, was er auf der Strecke macht. Ich erinnere gern nochmal daran, dass er in den letzten 4 Rennen des letzten Jahres den Einzug in Q2 verpasst hat und in Q3 hängen geblieben ist. Er hat einfach diesen Rückstand auf Leclerc gehabt und wir haben jetzt auch diverse Quellen, mit denen wir telefonieren können. Wir gucken uns Zeiten an. Wir schauen auch Sky, nicht nur, dass wir da selbst auftreten. Wir schauen uns auch, man muss ja gestern nur Timo Glock und Ralf Schumacher zuhören. Die haben dasselbe beobachtet, haben auch beobachtet, dass Lewis sich schwerer tut als Charles Leclerc. Warum sollen wir das dann hier nicht so auch erzählen und nicht so einschätzen? Also das hat nichts damit zu tun, dass man ihn nicht mag. Ganz im Gegenteil, also ich mag Lewis gerne, auch wenn, habe ich ja eben schon angedeutet, auch wenn wir schon Interviews hatten nach Nächten, wo er schlecht geschlafen hat. Aber das zeigt ja auch, dass man einander gut kennt, dass man schon viel Zeit auch im Fahrerlager miteinander verbracht hat und wir haben keinen Grund, Lewis einfach grundlos zu kritisieren. Wir bewerten seine Leistungen und die sind im Moment nicht ganz da, wo Charles Leclerc ist.
Ralf, ich hatte dich anfangs noch gefragt zum Startthema, da hat sich Bianca eben auch schon geäußert. Mhm. Ferrari kommt da immer noch mega weg. Wie gesagt, Mercedes-Motoren besser. Mir ist aufgefallen, ich habe nämlich mir den Start mehrfach angeschaut, um da alle Teams mal ein bisschen zu beobachten. Die beiden Red Bull-Autos kamen nicht gut weg. Die sahen so ein bisschen wie der Verlierer bei letzten Startübung aus. Wie ist so da deine Beobachtung gewesen? Und es war auch so, dass alle sehr unterschiedlich wegkamen. Wird das in Melbourne ein großes Startchaos?
Nee, glaube ich nicht, weil die haben jetzt wirklich, ich sag mal noch, mindestens eine Woche Zeit, sich in die Daten zu verkriechen, in ihre Computer und so weiter. Und ich denke, das ist jetzt eine Softwarearbeit, gewisse Stellschrauben zu finden. Und ich glaube, das hat man ja heute schon bei Mercedes gesehen, dass die schon von bisher weg, von einem Tag auf den anderen schon viel besser wegkamen. Ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Und wenn jetzt Ferrari besser starten als ein anderer, dann haben die das auch verdient. Dann soll das auch so sein. Denn wir wollen doch nicht, dass alle gleich starten. Dann ist ja kein Wettbewerb, weil dann ist ja wirklich nur eine dämliche KI. Also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Die kommen alle näher ran. Nochmal, ich habe ja gestern schon gesagt, ob Ferrari sich einen Gefallen tut, die Raketenstadt zu zeigen, ist jetzt nicht gemacht. Weil dann zeigt man ja wieder mit dem Finger drauf, oh, da müssen wir was ändern, hat der McLaren gemacht. Aber gut. Sie haben es halt gemacht und gezeigt, wir können das und ist auch gut so. Und ich glaube, in Melbourne wird es Unterschiede geben, aber keine, über die wir uns jetzt große Gedanken machen müssen. Ich denke, in Melbourne wird die Startposition noch mal wichtiger sein, als sie heute aussieht.
Ja, übrigens hat der Alex Albon heute auch was dazu gesagt. Und zwar, dass er durchaus glaubt, wenn alle gleiche Bedingungen haben, also mit gleichen Reifen. Also jetzt war das ja so, die haben in Teilen ihres Stints schon absolviert. Die einen hatten ein bisschen abgefahrene Reifen, die anderen frischere. Mhm. Und er sagt, wenn alle die gleichen Bedingungen haben und mit den gleichen Bedingungen starten und auch noch die Zeit haben, wie Ralf eben gesagt hat, ihre Software ein bisschen anzupassen, dann werden die Unterschiede gar nicht mehr so mega sein. Dass der Ferrari vielleicht ein bisschen besser wegkommt als die Konkurrenz, das kann ich mir trotzdem vorstellen. Und das ist dann ja auch gut so, weil den Vorteil haben sie sich erarbeitet.
Genau.
Ja, also genauso. Es wird sich ein bisschen normalisieren, aber wie du schon sagst, es wird noch ein paar Unterschiede gerade so zu Saisonbeginn dann geben. Ja, behalten wir natürlich auch im Auge und sind da auf den ersten Saisonstart sehr, sehr gespannt. Ja, dann kommen wir mal zu Lando Norris, das wollte ich noch ansprechen. Der hatte ja jetzt nochmal einen neuen Kommentar von sich gegeben. Er hatte ja erst gesagt, ja, wenn Verstappen das alles dem nicht passt, er keinen Spaß mehr, dann soll er da einfach aufhören. Jetzt hat er gesagt, ja, das hat er alles nur so ein bisschen aus Spaß gesagt, nach dem Motto, ich wollte nur gucken, was das für Reaktionen auslöst. Ich finde die Meinung sehr, sehr interessant. Also er hätte auch einfach letzte Woche sagen können, ja, ich will mich dazu noch nicht äußern, aber dann drückt er so einen flapsigen Spruch und wollte einfach mal gucken, wie das, ob das Wellen schlägt. Jetzt, wo alle anderen das auch kritisiert haben, wie Verstappen rudert er da ein bisschen zurück. Also, ich habe auch schon Kommentare gelesen, fehlt ihm da ein bisschen das Rückgrat, zu seiner eigenen Meinung zu stehen. Kann man das so schon unterstreichen, Ralf?
Ja, ich brauche da keine Kommentare zu lesen. Ich habe da meinen eigenen Kommentar nochmal. Also, wer seine mentalen Muskeln spielen lässt, der muss erstmal welche haben. Das war jetzt, ich weiß nicht, wem damals gesagt hat, wahrscheinlich irgendein Mentaltrainer wieder, du musst jetzt erstmal aggressiv gegen Verstappen die Psychospielchen machen. Das gehört dazu und ja, das erinnert mich so ein bisschen an den kleinen Hund, der den großen anbellt, hinterm Zaun. Dann laufen die, laufen plötzlich der Zaun zu Ende und dann sagt der Kleine, ich hab's nicht so gemeint. Also, es hat schon Geschmäckle, ne? Er hätte, mir wäre es lieber gewesen, er steht dazu.
Ja, Bianca, wie siehst du diesen Rückzug von Norris?
Naja, also ich fand das ja grundsätzlich schon ein bisschen komisch, wie das letzte Woche passiert ist, was er da gesagt hat. Aber ich muss Ralf da zustimmen, weil wenn man sich dann schon so äußert, einerseits sehr kritisch gegen Verstappen, hat er gesagt, dann soll der Max halt auf der Nordschleife fahren, wenn ihm das hier nicht gefällt. Und andererseits hat er ja auch die neuen Regeln eben verteidigt und hat gesagt, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Also wenn man das dann schon so sagt, dann finde ich, muss man dabei bleiben oder man sollte es so gar nicht sagen. Aber irgendwie jetzt so tun, als wenn man so einen Testballon in die Luft geschickt hat und jetzt dann ja sagt, nein, also er sagt ja wirklich konkret, er stimmt jetzt mit Max ja, doch komplett eben überein. Oh mein Gott, also ich finde das schon ein bisschen peinlich. Er ist jetzt Weltmeister, ja. Lando Norris hat letztes Jahr einen entscheidenden Schritt in seiner Karriere gemacht. Er ist Formel 1 Weltmeister und ich finde, da muss man dann auch so ein bisschen seine Aussagen und seinen Auftritt in der Öffentlichkeit entsprechend anpassen und kann den auch anpassen. Also er kann ja durchaus auch jetzt ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Aber naja, der Vergleich, den Ralf gebracht hat mit dem kleinen Hund, den fand ich jetzt sehr passend. Und die Mind Games, die Mind Games gehen jetzt schon vor der Saison los. Und ich würde sagen, diesen Schlagabtausch hat nicht Lando Norris gewonnen.
Ja, also wenn ich das habe, würde ich denken, oh, und er fällt um.
Ja, also ich finde es auch sehr, sehr komisch. Also mir fehlt auch einfach ein bisschen die Authentizität hinter der Person Lando Norris.
Wir machen darüber dann ja auch Artikel, wir kommentieren das in Teilen, wir versuchen das einzuordnen, zu bewerten, denken darüber nach und dann kommt er eine Woche später und sagt, Ergi Badge, ich habe das gar nicht so gemeint. Also das ist ja nicht glaubwürdig und Also ich finde in einem Mediensport wie der Formel 1, wo man öffentlich auftritt, muss man schon auch glaubwürdig sein und
naja. Und jetzt mal ganz, ganz ernsthaft. Es gibt ja wirklich diese Diskussion, wie viel Verantwortung müssen Spitzensportler haben? Sie haben halt ihre Fans in jedem Alter. Das war in den 70ern so, in den 50ern, das in den 30ern, das ist auch heute so. Das hat sich nicht geändert. Idole sind Idole und die haben eine gewisse Verantwortung. Wenn da jetzt so ein Typ hingeht, der sagt, er hat ja nicht nur gesagt, Verstappen soll er nach Hause gehen, wenn es ihm nicht passt. Das finde ich sogar gut. Das ist sein Recht, kann er sagen. Aber zu sagen, wir verdienen so viel Geld, dann sollten wir uns nicht beschweren. Das ist der falsche Weg. Dann gibt er nämlich ein Zeichen nach außen. Leute, wenn ihr viel Geld bekommt von irgendjemand oder für irgendeine Sache, dann beschwert euch nicht, weil dann geht es euch gut. Und ich denke, das ist das falsche Zeichen. Und das hat mich geärgert.
Ja. Offiziell meinte er, das war ja nicht so gemeint, ne? Und er wollte nur mal gucken, ne?
Ja, das war nicht so gemeint.
Ja, also das fand ich auch echt schwierig. Könnt ihr ja mal auch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben von diesem Zurückrudern?
Vielleicht nein, er muss sich doch selbst mal reflektieren und denken, ich sag heute das und morgen nehme ich das zu dir, es war doch gar nicht so gemeint. Ja, verdammt nochmal, warum kann man nicht mal sagen, was man auch so meint?
Er hätte irgendwie zumindest sagen können, wenn er das irgendwie schon wirklich bereut, dann irgendwie, ja, ich war da ein bisschen vorschnell, mir gefällt das auch nicht und der Spruch war nicht in Ordnung.
Ja, ich habe Angst, Max ist der T-Rex, der frisst mich jetzt auf. Entschuldigung, tut mir leid. Er hätte einfach dazu stehen sollen, dann wäre alles okay. Der darf ja anderer Meinung sein als alle anderen, aber dann zurückrudern und den Eindruck erwecken, oh Gott, was habe ich hier gemacht? Das war jetzt wieder mal, oh, ich hasse mich selbst und so. Nee, das geht nicht. Ich muss jetzt wieder Frieden schaffen. Nee, das ist der falsche Weg. Mir wäre lieber gewesen, er steht dazu. Dann kann man diskutieren, aber dann wäre er authentisch.
Dann kommen wir jetzt auch nochmal zu Max Verstappen und auch zu seiner Formel-1-Kritik, wo das ja auch alles dann damit auch gestartet hat. Da hat sich jetzt der Formel-1-Boss Stefano Domenicali auch geäußert. Ralf, du hast es gestern im Video schon erwähnt, dass sie auch miteinander gesprochen haben. Ja, gesagt, dass sie ein konstruktives Meeting hatten, hat er gesagt. Und es wird auch noch ein weiteres geben mit der FIA. Und dann will man noch mal so ein bisschen seine Punkte ansprechen, dass man da ja auch gerade von dieser Fahrerseite da dann irgendwie so ein bisschen mehr seinen Wünschen entgegenkommt oder diesem originalen Formel-1-Gefühl. Denkt ihr, da wird wirklich was passieren? Ich glaube, der Telegraph hatte da auch schon was geschrieben, dass da schon tatsächlich was in Planung ist, dass sie das Racing tatsächlich eventuell mit der Batterie und Co. ein bisschen anpassen wollen.
Fangen wir mit dem Meeting an. Ich habe auch gehört, das wäre sehr konstruktiv, zumindest von einer Seite, so nach dem Motto, hey Stefano, wir wissen doch beide, die Autos sind scheiße, warum darf ich das nicht sagen? Und damit war das Thema beendet. Das ist jetzt so meine Fantasie, wie ich mir das Meeting vorstelle. Das ist sehr konstruktiv. Und ja, wenn die Formel 1 ehrlich ist, wollen die ja Fans generieren, nicht über Motoren oder Technik, sondern über Spannung und vor allen Dingen über Menschen, über Helden. Ob die Norris heißen, ob die Verstappen heißen, Hamilton oder Leclerc, ist völlig egal. Die Kiddies oder die Formel 1-Fans von heute, aber auch die, die in der Zukunft bleiben sollen, die brauchen doch Helden. Dieser ganze Formel 1 von mit Brad Pitt, da kann man jetzt drüber streiten, ob das Drehbuch gut war oder nicht. Ist ja auch auf Menschen und Emotionen und Rad an Rad kämpfen, Teamduelle aufgelegt. Und darum geht es am Ende. Und ich glaube, das ist, was Domenicali meint. Und wenn er mal ganz ehrlich in sich reinguckt, weiß er genau, dass Verstappen, Alonso und auch Hamilton recht haben.
Ja, also ein guter Vergleich da mit dem Film. Ja, wenn wir von Filmen sprechen, habe ich neulich wieder diesen Le Mans-Film gesehen. Da ging es ja darum, dass sie den Motor nicht so hoch drehen. Das wäre dann eher die Aston Martin-Verfilmung aktuell.
Genau, du sagst es, da ging es ja auch um Emotionen und menschliche Schicksale. Ich sage es nochmal, man kann darüber streiten, ob der Brad Pitt-Film jetzt realistisch war, zum Teil war er realistisch, aber würde jetzt Esteban Ocon ein Verhältnis mit, wie heißt seine Renningenieurin, die
Laura
Deutsche,
Müller.
genau, würde er würde mit ihr ein Verhältnis anfangen, wenn man dem Drehbuch von Brad Pitt glauben könnte, dem Film, weil er hat ja auch seine Technikchefin irgendwie, die kam sich näher, sage ich mal. Also da gab es Sachen, die waren realistisch, da gab es Sachen, die waren nicht realistisch, aber am Ende geht es nur darum, wie man Sachen verkauft. Und man verkauft keine Sachen über Computer, Maschinen oder Technik, auch mit. Aber die Leute wollen den Zweikampf Hamilton gegen Verstappen sehen. Alonso gegen damals Hamilton oder Schumacher, Schumacher gegen Senna, Schumacher gegen Häkkinen, das ist, auf was es ankommt, meiner Meinung nach.
Ja, und genau daran wollen sie ja jetzt offenbar auch wieder arbeiten, Bianca. Was weißt du darüber, ob da wirklich noch mal was angepasst wird?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Formel 1 da noch so ein bisschen Anpassungen macht, denn ich glaube, sie sind auch ein bisschen negativ davon überrascht, dass doch so viel Energiemanagement gemacht werden muss. Und jetzt in Bahrain war das ja alles noch gar nicht so schlimm. Was man ja von den Fahrern hört, ist, dass es in Melbourne und in Teilen auch China, Saudi-Arabien dann doch noch mal ein bisschen mehr ausufert mit Lift and Coast und wie die Begriffe alle heutzutage heißen. Und das will ja keiner, dass wenn das, also im Moment jetzt in Bahrain hat man das so sehr ja auch noch nicht gesehen, als Zuschauer von außen, aber wenn das dann irgendwann auch sehr stark auffällt, dass sie eben sehr früh vom Gas gehen, dass die Autos sehr früh einfach keinen Schub mehr haben auf langen Geraden, das wird dann ja wirklich irgendwann ein bisschen schwierig auch zu verkaufen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, da gibt es Stellschrauben, auch das hört man aus dem Fahrerlager, auch von Teams, dass es dort einfache Möglichkeiten gibt, ein bisschen einzugreifen. Und ich denke, dass sich die Formel 1 das jetzt in Melbourne vielleicht auch noch die nächsten zwei, drei Rennen angucken wird. Das ist ja auch das, was Domenicali sagt. Erstmal Ruhe bewahren, auch nach Melbourne erstmal Ruhe bewahren. Nicht gleich irgendwie lautstark in die Öffentlichkeit gehen und alles tot kritisieren, sondern analysieren und danach wird man dann seine Schlüsse ziehen. Und am Anfang von so einem neuen Reglement wird alles immer ein bisschen heißer gekocht, als es nachher gegessen wird. Ich glaube, das ist dieses Jahr auch der Fall.
Ja, also es muss auf jeden Fall halt irgendwie im Rahmen bleiben. Wir wollen aber schon dieses echte Racing, was Ralf ja sagt. Ich habe jetzt auch so oft in den Tagen gehört, ja, da werden wir uns dran gewöhnen. Da wollen wir uns doch nicht dran gewöhnen. Es geht darum, da was zu korrigieren, was die da, ich will nicht sagen, verbrochen haben oder ausgelöst haben. Ja, ich hoffe, dass da noch was
Aber
kommt.
ganz, ganz im Ernst, diese Diskussion, die gibt es schon jahrelang. Die gab es, als von Slicks auf Rillenreifen gewechselt wurde. Die gab es, als die Tankstops abgeschafft wurden. Da war plötzlich die Rede von Panzern, mit denen die Fahrer da fahren müssen. Also seit Jahren fahren sie doch im Rennen schon nicht mehr volle Pulle. Also so funktioniert einfach halt die moderne Formel 1 und diese Klagen, die gibt es immer und irgendwann lassen die Klagen dann auch wieder nach, wenn man sich daran gewöhnt hat. Die Fahrer müssen Wege finden, das Auto unter den aktuellen Bedingungen schnellstmöglich um die Kurve zu fahren. Und wenn sie heutzutage über diese Autos jammern, also ich glaube, wenn man Max Verstappen in einen, keine Ahnung, Benetton B194 von Michael Schumacher 94 setzen würde, dann wäre das Auto langsamer als sein Auto jetzt. Und dann würde er auch sagen, oh mein Gott, mit was für
Ja,
Krücken sind die denn damals gefahren?
du hast die Brücke jetzt geschlagen, aber am Ende ist es doch so, Wenn wir in Melbourne den Eindruck haben, da ist ein richtiges Rennen, dass der gewinnt, der am Anfang nicht nur das Energiemanagement am besten drauf hat, sondern auch so ein bisschen am schnellsten mit seinem Auto klarkommt, dann ist das okay. Wenn es dabei da heißt, so nach dem Motto, ich übertreibe jetzt mal, okay, oh, jetzt fahren wir an mir vorbei, weil ich muss die Batterie sparen. Ja. Und dann hört's auf. Das will ich erst in Melbourne und auch die drei Rennen später sehen, bevor man wirklich draufhaut. Es sieht im Moment ein bisschen so aus, aber da hat Bianca recht, jetzt warten wir mal ab. Wenn es aber so kommt, dann haben die echt ein Problem. Wenn es nicht so ist, dann ist alles gut. Dann reden wir auch nicht mehr drüber.
Genau. Also um da mal die Brücke zur Formel E zu schlagen, da gab es ja dann in den letzten Jahren immer wieder auch Rennen, wo sie fast Stehversuche gemacht haben, so wie bei einem Sprint im Radsport. Das darf in der Formel 1 halt so nicht passieren. Aber nee. Wenn die Rennen trotzdem gut sind, spannende Überholmanöver kommen, ja, und wir was zu diskutieren haben und Action auf der Strecke ist, egal wodurch, glaube nicht, dass die Formel 1 dann ein Problem hat.
Ja, und das ist nämlich das Problem, weil ich glaube auch viele sind einfach dann damit happy und sagen halt, ja, es verändert sich. Und du hast ja auch gesagt, ja, andere Reifen, wir haben auch schon Reifen gemanagt und das ist ja auch irgendwo ein Eingriff, aber ich finde so mit Reifenhaushalten, das ist immer noch so ein natürliches Motorsportelement und Batteriegemanagere, wenn du nicht mal mehr weißt, warum einer wie wen überholt, also dann hört es einfach für mich auch auf.
Ja, es ist etwas zu kompliziert im Moment. Das ist immer noch schwer für uns als Zuschauer nachzuvollziehen mit Boost-Button, Overtake-Button und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, auch in der Pressekonferenz, wer die heute geguckt hat, ich glaube, es war Alex Albon auch, oder ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner hat gesagt, nachdem kritisiert wurde, dass Turn 12, also Kurve 12 in Bahrain nicht mehr voll zu fahren ist, 40 km/h weniger, meinte der Fahrer dann, ja, nee, also wir haben unser Auto so schon eingestellt, dass Kurve 12 tatsächlich sehr schwierig sogar zu fahren ist oder als echte Kurve zu fahren ist. Oh, also
dann tut mir Williams aber leid.
Die sahen aber nicht so gut aus bisher.
Weil dann waren die Zeiten am Sehen. Scheiße gelaufen.
Ja, was ich aber sagen will, wir sind jetzt noch am Anfang dieses Reglements. Die Autos werden ja besser werden, auch die Techniker werden Möglichkeiten finden, alles aus diesen Autos rauszuholen. Und ich glaube, am Ende ist das schon eine ziemlich coole Technik, die wir da jetzt gerade haben und die vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht im Moment schlecht geredet wird. Ich habe das heute ja auch bei Sky gesagt. Mir fehlt da ein wenig die Kommunikation, auch die Vorabkommunikation von der Formel 1, wo genau erklärt wird, warum, wie, was zustande kommt und was sie im Laufe der Zeit erwarten, wie sich das entwickelt. Das hat null stattgefunden, weder letztes Jahr noch dieses Jahr. Und das hätte man alles ein bisschen anders vielleicht eintüten können.
Ich kürze das jetzt mal ab. Ich will immer noch am Ende das der Fahrer den Unterschied macht bei der ganzen Technik und auch die Ingenieure, die ihren Teil dazu beitragen. Aber wenn es nur noch dazu führt, dass die Ingenieure den Rennen gewinnen, eigentlich völlig egal ist, welcher Fahrer da drin sitzt. Ein Verstappen kann vielleicht aus dem acht besten Auto noch ein drittbestes Auto machen. Aber das ist doch nicht das, was wir sehen wollen. Das muss schon die Balance haben, die Mischung und Maschine und Mensch sollten in Einklang am Ende deshalb oben stehen, weil sie den besten Kompromiss geschlossen haben. Und da weiß ich noch nicht, wie das passiert. Wie gesagt, das werden wir jetzt sehen. Aber es kann schlecht werden. Es kann aber auch so werden, dass wir gar nicht mehr drüber reden und nur noch reden, wow, geiles Rennen und überhaupt, da hat sich der verbremst.
Ja, also ich will auch nicht irgendwie sowas hören wie, ja. Verstappen hat jetzt einen überholt, weil er vorher geliftet hat und dadurch einen Batterievorteil auf der nächsten Geraden hatte. Also sowas wollen wir einfach nicht sehen. Wir wollen
im Moment sieht es aber so aus und das darf halt nicht.
Ja. Aber andererseits, wenn aber Verstappen so viel freie Kapazitäten im Kopf hat oder ein anderer Fahrer, ja, dass er genau diese clevere Aktion gebracht hat, mit der sein Gegner nicht gerechnet hat und er kommt dann vorbei, wo er woanders früher nie vorbeigekommen wäre. Also ich glaube schon, dass wir dann sagen, cool, alle Achtung, herzlichen
Glückwunsch. Ja klar, cool. Aber er hat ja selbst gesagt, er weiß genau, und das wissen die anderen wahrscheinlich auch zum Teil, was sie tun müssen, damit sie am Ende die Nase vorn haben. Aber das, was sie jetzt tun müssen, ist nicht das, warum sie angefangen haben, Rennen zu fahren. Das muss man einfach jetzt auch mal sagen.
Ja, bin ich eher tatsächlich auch bereit. Ja, ich Bianca kann den Punkt verstehen, weil da so ein Skill wieder ein bisschen dazu kommt. Dass da wieder so ein Skill dazu kommt, das kann ich von Bianca den Punkt aber auch verstehen. Das kann auch wirklich total spektakulär aussehen, aber eben, es ist eben nicht mehr dieses komplette am Limit gefahren. Das ist.
Nein,
es ist eine andere Disziplin, dann wie Ralf auch.
Wenn du vorausdenkst und gewinnst, weil du wie im Schach 1, 2, 3 Züge vorher bist, ist das ja okay. Aber es darf nicht so aussehen, als dass man jetzt absichtlich einen vorbeiwinkt, um dann nachher den Vorteil zu haben. Darum geht's. Wenn das wirklich so aussieht, dass jeder nochmal dem anderen sagt, fahr jetzt vorbei, ich brauche die Batterie später, das ist nicht im Sinne der Formel 1. Das wollte ich damit sagen.
Ja, und wie weit wir das dann überhaupt alles so sehen werden mit diesem ganzen Vorbeiboostern wieder laden, wird eh gespannt sein, wenn wir hören, mit über 2 Sekunden Rundenzeitunterschied kommst du nicht mal vorbei. Also das wird ja alles interessant.
Ja, ich vermute, wir sitzen im Helm und da, reden über ein geiles Rennen und denken, scheiße, Mercedes hat wirklich nicht alles gezeigt. Kann ja auch passieren.
Ja, werden wir alles sehen. Ja, aber Melbourne, das wird ja schon an der erste schwierige Strecke. Wenig harte Anbremszonen, wenig mitladen. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie die Links-Rechts-Kurve nach der ewig langen Geraden eh dann vollfahren können, weil sie keinen Saft mehr in der Batterie haben. Also das werden wir alles beobachten natürlich. Ein Team, was da vielleicht irgendwie vielleicht nicht mal mitfahren kann oder zumindest nicht mal die volle Distanz schafft, ist vielleicht Aston Martin. Heute satt 6 Runden abgespult. Alonso ist gar nicht gefahren, Stroll 6 Runden. Mir fällt einfach nichts mehr dazu ein, irgendwie sollen jetzt Ersatzteile gefehlt haben. Honda hat denen auch gesagt, die dürfen irgendwie nur so spezielle Programme fahren. Also das ist ja mega alarmierend. Beim letzten Testtag vom Saisonstart.
Also, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber wenn Honda sagt, ihr dürft nicht die volle Distanz fahren, dann wissen wir ja hauptsächlich, wo das Problem herkommt.
Ja, also die dürfen die volle Leistung irgendwie auch nicht fahren.
Ja, also, aber das ist ja dann ein Motorproblem.
Ja, aber die haben ja nicht nur Motorproblem, auch das Getriebe, das hat der Aston Martin selber entwickelt, kommt mit dem Drehmoment nicht klar, die können den Motor auch nicht voll aufdrehen. Also es gibt so viele Baustellen da.
Das passt ja, wobei jetzt irgendwie Honda ganz klar gesagt hat, es ist irgendein Problem mit der Batterie auch, also mit dem Elektroanteil des Hybridmotors. Also das liegt ganz klar bei Honda und das erinnert mich immer an GP2 Engine.
Ja, der tut mir so leid. Also ja. Der Renngott, der stellt ihn vor Prüfungen, die psychologisch wirklich knallhart sind. Unser Fernandino. Und er muss wieder Honda fahren. Und Honda war gut. Hat Max Verstappen mit zum Weltmeister gemacht. Und jetzt sitzt er da und jetzt bauen sie einen neuen Motor. Und wo sind sie? Nee, du darfst aber nicht Gas geben, weil sonst fallen uns die Teile um die Ohren. Also dafür macht Alonso noch einen netten Job gerade.
Na, wir haben noch keine Funksprüche gehört. Das kommt dann in Melbourne.
Ja, er sagt allgemein, es ist nicht Honda, sondern der Koch. Der Koch könnte jedes Formel 1 Auto fahren. Er hat ja nicht gesagt, er könnte nur ein Honda fahren.
Ja gut, aktuell könnte nicht mal der Koch fahren, weil das Auto einfach gar nicht fahrbereit ist. Ja. Aber ja, wie gesagt, 6 Runden. Also Honda hat keine Daten, das Team hat keine Daten. Honda liefert ja nur Aston Martin. Die haben diese ganzen Starts meistens, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob überhaupt welche mitgemacht haben, aber wenig Probestarts für Aston Martin, wenig Longruns, wenig Zweikämpfer auf der Strecke auch mal gefahren. Die haben so viele Nachteile, auch mit Batteriegemanagern, die sind massiven Rückschritt. Also ich frage euch jetzt mal wirklich, kommen die ins Ziel, Melbourne, Bianca?
Nö. Also ich glaube es nicht.
Ich glaube es nämlich auch nicht.
Aber ja, im Moment sieht es nicht so aus. Ich meine, Honda hat immer eine große Lernkurve gehabt, aber sie brauchten ja auch bei dem alten Reglement jetzt 3, 4, 5 Jahre und waren dann oben dabei. Wir reden hier von 2 Wochen. Und wenn da Probleme da sind, die grundsätzlich so sind, dass man eigentlich im Prinzip den Motor in die Tonne treten kann und ein ganz neues Konzept aufbauen muss, dann ist das halt nicht so einfach. Und wie soll ein Auto denn bewertet werden, wenn der Motor noch nicht mal die Leistung liefert, dass man das Auto bewerten kann? Also ich würde mal das Chassis im Moment außen vor nehmen. Das Problem fängt bei Honda an und setzt sich dann in der Kettenreaktion fort. Also Aston Martin, ja, sieht wirklich armselig aus gerade.
Ja, also das, da bin ich echt mal gespannt, weil es ist ja nicht nur ein Problem, wie du schon gesagt hast, Kettenreaktion, da gibt es viele Baustellen. Ich habe so eine Onboard auch noch von Alonso gesehen. Bianca, ich weiß nicht, hast du auch gesehen, wie Alonso da wieder das Getriebe hochgegangen ist gestern. Also es ist einfach nur schrecklich. Er hat ihn aber auch irgendwie nochmal hochgedreht und nach dem Motto, wenn er jetzt verreckt, dann richtig. Also wirklich schrecklich. Gut, behalten wir auch das. Ja
gut, ist doch gut für Cadillac, dann sind die wenigstens nicht die Letzten.
Ja, aber wahrscheinlich die Letzten, die über die Ziellinie fahren, ne?
Das schon, ja, genau. aber Cadillac hat auch nie was anderes gesagt. Die haben gesagt, wir sind hier nicht da, um gleich von Anfang an den Olymp zu besteigen, sondern sie wollen lernen. Und jedes Jahr, was sie sehen wollen, ist Progress, Fortschritt und immer besser werden. Also wenn man so in die Saison geht, dann muss man von außen sich auch nicht beschweren. Sie haben es geschafft, die Testfahrten zu machen. Das hat nicht jedes Team, die erste in Barcelona. Also die sind, was ihre Zielsetzung betrifft, so weit unten die auch ist, also voll im Soll. Also darf man sich jetzt nicht beschweren. Das war nicht anders zu erwarten.
Und bei Aston Martin muss man ja auch sagen, irgendwann kam da ja mal die Ansage, in 5 Jahren wollen sie siegfähig sein. Ich glaube, sie sind jetzt im 5. Jahr und sie machen eigentlich gerade ganz viele große Schritte zurück. Das kann Lawrence Stroll nicht gefallen. Und wenn man ihn sich anguckt, gibt er ja diverse Bilder von ihm und auch Videos aus Bahrain. Er ist ja bekannt dafür, dass er in internen Meetings auch gerne mal ein bisschen, wie soll ich sagen, lautstärker argumentiert. Also ich möchte im Moment nicht bei Aston Martin in internen Meetings dabei sein.
Aber in der Formel 1, Geld macht Siege, scheint bei Aston Martin jetzt überhaupt nicht aufzugehen, weil Geld ist da, aber wenn man das falsch einsetzt, ja, dann geht es halt sowas in die Hose, das sieht man gerade.
Also da gibt Audi auf jeden Fall schon mal nochmal die deutlich bessere Figur ab als Aston Martin. Ja, aber so richtig euphorisch wirkt das alles nicht. Also der Wheatley hat ja gestern schon in der PK gesagt, man ist da jetzt schon ein bisschen hinter dem Plan. Also man kriegt da schon so diese ganzen kleinen Probleme jetzt mehr und mehr in den Griff und man kann seine Kreuzchen auf der Checkliste setzen, kommen natürlich auch immer wieder einige dazu. Jetzt hat Hülkenberg heute gesagt, ja, man hofft, dass man da irgendwie im Mittelfeld kämpfen kann. Aber auch von der Körpersprache, Bianca, meintest du auch schon, sah das jetzt nicht so mega, ja, eben euphorisch aus. Wie stufst du Audi da gerade ein?
Ja, also Nico Hülkenberg war heute ja in der Pressekonferenz tatsächlich und ich hatte so ein bisschen, ich kenne ihn ja nun auch schon länger, ich hatte den Eindruck, dass er nicht besonders euphorisch wirkt, dass er sich auch noch ein bisschen schwer tut, vielleicht einzuschätzen, wo Audi gerade ist. Aber wie du schon gesagt hast, der Satz war, er hofft, dass sie im Mittelfeld konkurrenzfähig sind. Das hoffe ich auch stark, weil ansonsten wären sie ja tatsächlich im Hinterfeld. Und das ist ja das, wo auch ich, also Ralf ist da ja sowieso ein bisschen kritischer drauf, aber auch ich hab ja gesagt, ich erwarte eigentlich schon gerade auch nach der großen Präsentation, nach den vielen großen Ankündigungen, dass sie halt so um die Top Ten schon auch mitfahren können. Und ich glaube, das ist das, was sich Nico Hülkenberg auch erhofft, wie er es heute gesagt hat. Und ob das so kommt, das werden wir dann sehen. Audi hat sich stabilisiert in den letzten Tagen, sage ich jetzt mal. Die Gremlins, von denen Jonathan Wheatley gesprochen hat, die kriegen sie so langsam im Griff, in den Griff. Da hauen sie mit dem Hammer drauf, hat er gesagt. Aber nochmal so die Körpersprache von Hülki, die wirkte auf mich jetzt nicht so, als wenn er weiß, er hat da ein sehr gutes Auto oder auch ein gutes Auto unter seinem Hintern.
Ja, Bortoletto übrigens war die schnellste Audi-Zeit gesetzt, 7. gewesen, 1,7 Sekunden in der Spitze. Ralf, wie stufst du da gerade auch die Chancen ein, jetzt gerade nach diesem Testabschluss?
Ja, ich glaube, Bortoletto hatte jetzt nicht so viel Sprit drin. Nochmal, mein Lieblingswort, Rückstand durch Technik, ist leider im Moment so. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass Audi gleich um die WM fährt, aber nochmal, ich habe so einen deutschen Automobilhersteller wie BMW vor Augen, der zugegeben in einer anderen Formel 1, aber damals für alle auch das Komplexeste, was da war, gleich aufs Podium fährt beim Comeback. Also was den Motor betrifft, da lege ich die Latte schon sehr hoch, weil ich glaube immer noch daran, dass Deutschland so ein bisschen das Land der Automobile ist, besonders was diese Technik betrifft mit Elektromotoren, Hybrid und so weiter. Da sollte Audi, vor allen Dingen, weil sie auch mit das Reglement geschrieben haben, nach dem Motto, das brauchen wir, das wollen wir haben und so. Also schon so einen gewissen, ich sag mal, Wissensvorsprung. Dann erwarte ich, dass sie wenigstens am Motorsektor mit vorne sind. Sind sie das? Weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Und Chassis lassen wir weg, das muss dann langsam kommen. Aber du kannst ja aus der Saubertruppe, die jahrelang so ein bisschen im hinteren Mittelfeld rumgefahren ist, jetzt nicht von heute auf morgen auch eine Rakete machen. Das braucht dann wirklich Zeit. Ich rede jetzt nur von dem Motor und da erwarte ich von Audi einfach mehr.
Am Ende ist es ja nicht nur so, wie Ralf sagt, dass sie am Reglement mitgeschrieben haben. Nein, dieses Reglement war ja auch die Chance, bei null anzufangen. Also keinen Nachteil anderen Herstellern gegenüber zu haben. Und jetzt wird doch ein bisschen anders diskutiert. Jetzt wird halt schon gesagt, na ja, sie sind halt neu in der Formel 1 und so weiter und so fort. Ja, nee, aber die Argumentation war ja, sie steigen jetzt ein, damit sie eben ja alle bei null anfangen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt schon wieder so ein bisschen relativiert wird. Und Audi ist ja jetzt auch nicht neu im Motorsport, ja. Sie sind zuletzt Dakar gefahren, auch mit einem Hybrid. Die wissen schon, was sie tun. Le Mans haben sie mehrfach gewonnen. Ja, ich hoffe und erwarte da schon das, was Nico Hülkenberg gesagt hat, Mittelfeld konkurrenzfähig.
Ja, man darf aber auch eine Sache nicht vergessen, um da euch mal so ein kleines Gegenargument zu geben, weil Ralf es eben bei Cadillac gesagt hat, die sagen, der Prozess ist unser Erfolg und daran muss man sie messen. Audi sagt ja auch, wir sind im ersten Jahr erstmal Challenger, fahren erstmal hier hinten. Daran müssten wir sie auch messen. Natürlich ist es was anderes, Audi hat das Reglement mitgeschrieben, viel mehr Vorlaufzeit als Cadillac, die auch mit einem komplett neuen Team kommen. Nichtsdestotrotz.
Wir haben auch keinen eigenen Motor, also.
Ja.
Audi hat die Chance, mit dem Motor den Unterschied zu machen, hat auch die Chance, das Risiko mit dem Motor nochmal hinten zu sein. Aber die Chance, dass sie was Besonderes machen mit dem eigenen Motor, die ist halt wirklich da. Und das genau habe ich erwartet von einem deutschen Automobilhersteller. Und ich habe auch so Worte im Ohr, die ich bis heute noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Wie war das? Wir wollen das erfolgreichste Formel-1-Team aller Zeiten werden? Ja, liebe Marie, also da hast du die Latte aber wirklich hochgelegt.
Das war Jonathan Wheatley bei der Präsentation in Berlin. Er war geblendet
von dem Auto Uni und von Bernd Rosemeyer, der wahrscheinlich gegenüberstand. Also ja. Das finde ich cool, wenn einer sowas sagt, aber jeder PR-Berater hätte ihm vorher gesagt, nee, das machst du jetzt nicht.
Also es ist ja letzten Endes auch so, sie mit diesen großen Veranstaltungen, die sie gemacht haben, legen sie die Latte halt auch hoch. Also ich war bei der Präsentation in Berlin ja auch dabei, auch bei der in München. In Berlin wurde ich dann auch von einem Fernsehsender interviewt und da kamen dann halt solche Fragen wie, ja, wann fährt denn Audi jetzt um Siege mit? Wenn du solche Veranstaltungen machst und Erwartungen schürst, dann werden die natürlich auch ganz schnell enttäuscht. Und jetzt wird ja schon wieder Erwartungsmanagement betrieben, aber trotzdem, es ist Audi, die in die Formel 1 einsteigen mit einem neuen Reglement und der Normalbürger draußen auf der Straße, wenn der dann sieht, dass Audi hinterherfährt, dann wird das halt einfach nicht gut rüberkommen. Punkt aus.
Ja.
Aber vielleicht ist es ja nicht so.
Ja, gut, oder? Wir wollen die Spitze
von Ja, zum Glück gibt es halt keine Red Bull-Dosen auf Rädern, die man kaufen kann.
Ja, wer weiß, was Red Bull da noch alles macht. Bald gibt es noch Red Bull Powertrains-Autos.
Das ist jetzt formuliert, aber darum geht es ja bei den Automobilherstellern. Die wollen ja durch die Formel 1 am Ende Autos verkaufen. Erstmal ein Image aufbauen, wir sind die Größten. Vorsprung durch Technik, was sie im Moment nicht haben. Das war ihr Slogan seit 30 Jahren. Und also Leute, vertraut euch. Wenn wir in der obersten Motorsportliga vorne mitfahren, dann können da auch unseren Straßenautos vertrauen. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn die das nicht hinkriegen, ja, dann wird es schwierig.
Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem so, dass man Audi jetzt nicht von vornherein schon killen darf. Gerade wir als deutsche Medien, für uns ist es ja auch wichtig, dass ein deutsches Team und der deutsche Fahrer auch gut mitfahren. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass man nicht trotzdem eben realistisch hingucken kann, wie gut oder schlecht sie halt schon sind. Ne? Und wie Ralf schon sagte, BMW hat einen anderen Einstieg dann auch durchaus gehabt. Mercedes letzten Endes auch, man kann das alles nicht 1:1 vergleichen. Mercedes ist mit Braun, mit dem Weltmeisterteam, dann 2010 eingestiegen. Aber die sind halt alle auch direkt dann mit aufs Podium gefahren. Und letztes Jahr ist Nico Hülkenberg ja sogar im Sauber schon aufs Podium gefahren.
Naja, wenn man mal zurückkommt, als Mercedes nach den großen Silberpfeiljahren 30er und sowieso 50er, dann das große Comeback hatten 93 schon halb mit Sauber, aber 94 mit dem eigenen Immermotor. Waren die schon eigentlich nicht so schlecht dabei. Das hat dann langsam angefangen, aber sie haben 96 schon das erste Rennen gewonnen, waren 97, haben sie den nächsten Schritt und 98 waren sie voll bei der Musik. Ich meine, wir kennen die Geschichten, McLaren, Mercedes gegen Michael Schumacher. Daran muss sich Audi jetzt auch messen lassen. Also noch haben sie Zeit, aber nochmal, was den Motor betrifft, da will ich jetzt sehen, also ich würde gerne einen Aston Martin mit dem Audi-Motor sehen. Dann wäre ich beruhigt.
Gut. Was wir noch ansprechen müssen, also über dieses Sandbagging von Mercedes wird viel gesprochen, dass sie irgendwie früher hochschalten, dass sie generell noch nicht alles zeigen. Wenn die alle aufdrehen, also erstmal glaubt ihr auch, dass das Williams und Alpine von betroffen sind, dass sie auch noch was zurückhalten, weil die könnten dann auch nochmal Audi richtig zum Verhängnis werden. Also sie können auch generell Audi zum Verhängnis werden, aber wie seht ihr das gerade? Wie viel hält da Mercedes und die ganzen Kundenteams noch zurück, Bianca?
Ja, also ich glaube schon, dass Mercedes in jedem Fall noch was zurückhält. Was es zu erwähnen gilt, ist ja, dass heute aber auch mal ein bisschen Probleme da waren. Kimi Antonelli musste seinen Silberpfeil abstellen, war dann auch relativ lange in der Box. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es bei Mercedes alles total reibungslos läuft. Aber ich gehe schon davon aus, weil wir die großen Diskussionen hatten um den Motor, um die Illegalität sozusagen, da wird Mercedes nicht alles gezeigt haben und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Kundenteams alles gezeigt haben. Also da sind dann nochmal 4 Mannschaften mit Mercedes-Motor, die sehr stark sein können. Und es gibt eben auch Leute im Fahrerlager, die davon ausgehen, dass nicht Ferrari an der Spitze ist, so wie heute eben im Klassement, sondern am Ende dann doch Mercedes, wie schon 2014, wieder den Stein der Antriebsweisen gefunden hat und einfach erst einmal dominiert.
Und zwar reden wir nicht vom Verbrennungsmotor, vielleicht kommt das Mercedes sogar gerade entgegen, dass man nur über den Trick des Verbrennungsmotors, der Kompression redet und die wahre Stärke, nämlich was Energiemanagement der Batterien betrifft, da zeigt gar keiner drauf, weil ich glaube, das ist die große Stärke. Ja. Die spielt schon eine große Rolle am Ende. Das werden wir jetzt sehen. Trotzdem bin ich von Ferrari Leclerc beeindruckt und ich bin froh, dass man zumindest im Moment noch von einem Leclerc reden können, der zumindest hat man den Eindruck, da vorne mitfahren kann. Das tut der Formel 1 auf jeden Fall gut.
Ja, dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ja, es gibt eigentlich noch viel mehr Themen, über die man sprechen kann, aber es ist halt auch einfach immer viel. Und zu dritt hat man auch einfach immer einiges doch zu durchleuchten. Ja, dann sage ich danke, Bianca, danke, Ralf. Und ja, schreibt doch gerne eure Themen und Fragen einfach mal in die Kommentare, was ihr nach den Testfahrten so wissen wollt von unseren Experten. Also bis dahin, liebe Leute. Ciao.
Ciao.
Tschüss.